Ja, könnt ihr euch noch an heute Vormittag erinnern? Dann würde ich gerne an der Stelle weitermachen. Und wir lesen noch einmal den Bibeltext in 1. Mose 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beerseba und ging nach Haran. Und er gelangte an einen Ort und übernachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich nieder an diesem Ort. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Das Thema dieses Jugendtages lautet ja die Geheimnisse der Jakobsleiter, und wir kommen jetzt langsam zum Kern der Sache, zu dieser spannenden Geschichte. Wir haben etwas über das Vorfeld gehört von Jakob, über seine Kindheit, über seine Eltern, über seine momentane Situation. Und das, was dieses Thema für einen Jugendtag so schön macht und so spannend macht, ist ja die Tatsache, der Jakob befindet sich genau in eurer Situation. Gut, die waren damals alle ein bisschen älter, die haben mit 40 geheiratet und mit 60 Kinder gekriegt. Das hat sich jetzt alles ein bisschen nach vorne verlagert. Aber es war genau eine Zeit, in der sich einiges neu sortiert hat in seinem Leben. Er hatte eine problematische Vergangenheit. Wenn er nach hinten schaute, dann war da nur Trümmerfeld, es waren nur Scherben da. Und wenn er nach vorne schaute, dann hatte er überhaupt keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er hatte keine Ahnung, wie sein Onkel ihn empfangen würde. Er wusste wahrscheinlich auch noch nicht, dass das beides zwei Großmeister im Fersenhalten waren, die da aufeinander getroffen sind und die sich ständig gegenseitig gemessen haben. Er hatte noch keine Ahnung von Rahel und von Lea und von den Problemen, die es mit sich bringt, wenn man sich zwei Frauen nimmt. Das wusste er alles noch nicht. Er lag einfach nur da. Ich bin jetzt in der Pause gefragt worden, wie ich auf den Wald komme. Gesteht mir einfach ein bisschen Fantasie zu. Auf jeden Fall lag er auf einem Stein und er träumt. Und das, was er jetzt träumt, ist eine Botschaft, die Gott dem Jakob gibt. Und das ist eine Botschaft, die Gott dir gibt heute und die er uns allen gibt. Und diese Botschaft ist für mich eine Offenbarung, weil sie mir klar macht, was der Kern meines christlichen Lebens ist. Und deswegen werde ich jetzt nicht eine Viertelstunde eher Schluss machen, sondern mich rächen und etwas länger machen, weil ich euch das einfach erklären muss und weil ich es so wichtig finde. Der Jakob ist da und er träumt. Und ich hoffe, du liest ab und zu mal die Bibel und du bist überrascht an manchen Punkten und bleibst da hängen und denkst, was ist denn das jetzt? Komisch, oder? Habt ihr schon mal geträumt, komische Träume gehabt? Wahrscheinlich, ja. Aber jetzt träumt der Jakob ein ganz seltsames Bild. Und das Bild ist nicht diffus. Wir brauchen uns auch überhaupt keine Mühe zu geben oder großartig nachzudenken, was könnte denn der Traum so in etwa bedeuten? Sondern der Traum ist messerklar, haarscharf. Er träumt eine Leiter. Und hier steht bei mir in der Bibel, ich weiß nicht, ob euch solche Kleinigkeiten auch auffallen, in Vers 12, und siehe, eine Leiter. Vers 12 in der Mitte, und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder. Vers 13, und siehe, der Herr stand über ihr. Wenn so etwas in der Bibel steht, bedeutet es eigentlich aufwachen. Ich habe jetzt echt die schwierige Aufgabe, euch durch die Nachmittagszeit durchzubringen und zu verhindern, dass ihr einschlaft mit dem Tof. Das fand ich auch gut. Übrigens ist mir auch was eingefallen, wo ich wahrscheinlich Gewinner werde. Klaus und Ote. Passt auch gut, ja. Also Gott setzt dreimal ein Ausrufezeichen. Ihr kriegt ja manchmal Mails, da sind hinten so Zeichen dran und an wichtigen Mails ist doch am Ende immer so ein Ausrufezeichen. Bitte unbedingt lesen. Und hier ist es so, als dass Gott jedes Mal ein Ausrufezeichen macht. Er sagt, siehe, passt bitte genau auf. Das, was der Jakob jetzt träumt, das ist dein Traum. Was damals der Traum seines Lebens war, das ist der Traum deines Lebens. Und was träumt er? Er träumt, dass zwischen der Erde und dem Himmel eine Leiter ist. Und das bedeutet einfach mal platt ausgedrückt, zwischen der Erde und dem Himmel gibt es eine Verbindung. Und diese Verbindung ist geprägt durch Leben, denn auf dieser Leiter steigen Engel Gottes auf und nieder. Und eine dritte Sache, die er lernt, und das werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher besehen, das dritte, was er lernt, ist, dass der Herr über dieser Leiter steht, das dritte Siehe. Und jetzt frage ich mich, naiv wie ich bin, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Warum träumt der Jakob denn genau diese Leiter? Warum träumt Jakob, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Erde und dem Himmel? Und jetzt frage ich dich mit deinen 16, 17, 24 oder 34 spätpubertären Jahren, was bedeutet für dich der Himmel? Ist denn für dich der Himmel eine Realität? Spielt der Himmel in deinem Leben eigentlich überhaupt eine Rolle? Und in meinem Leben hat er oft keine Rolle gespielt. Ich habe irgendwie hier unten mein Leben geregelt und organisiert und gemacht, aber ich habe so oft so wenig an den Himmel gedacht. Und das möchte ich, dass euch das nicht so geht. Ihr seid jetzt alle hier, ob freiwillig oder nicht, spielt keine Rolle. Hier kommt erstmal keiner raus in der nächsten halben Stunde. Ihr müsst einfach verstehen, dass der Kern eures Lebens diese Leiter ist und dass unser Leben zwischen Erde und Himmel sich abspielt. Beispiel, der Bruder aus Italien stellt sich vor und sagt, naja, wir sind gesandt von der, wie hieß die Gesellschaft, DMK, aber das ist ja eigentlich alles Quatsch, eigentlich sind wir gesandt von Gott. Und ich finde das immer spannend, wenn man sich so abgleicht im Leben, ja, was ist denn eigentlich wirklich wesentlich? Ist es jetzt wesentlich, dass mich eine Missionsgesellschaft sendet oder ist es wesentlich, dass Gott mich sendet? Aber ich höre immer nur ganz viele Missionsgesellschaften, speinigt mich jetzt bitte nicht hier, ich hoffe, ihr stimmt mir alle zu. Der Kern der Sache ist doch, dass Gott mich bewegt und dass Gott mich schickt und dass Gott mich versorgt und dass Gott mich ausbildet. Warum lesen wir denn Biografien über Glaubensmissionare? Warum muss ich das denn betonen, dass der da unterwegs ist, ein Glaubensmissionar ist? Weil er glaubt und weil er mit dem Himmel rechnet in seinem Leben. Weil er irgendwie entdeckt hat, dass zwischen der Erde und dem Himmel eine Leiter existieren muss. Und wenn wir das irgendwie anfangen zu verstehen, dass diese Leiter Gottes auf der Erde steht und dass sie die Spitze des Himmels berührt, lest das bitte mal ganz genau. Und er träumte und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Das bedeutet, dass jemand anderes aktiv geworden ist und er stellt eine Leiter auf die Erde. Ja? Gott sucht sich den Planeten Erde aus, kümmert sich um die Erde und er stellt eine Leiter auf die Erde. Das kann niemand von der Erde gewesen sein. Das muss jemand gewesen sein, der außerhalb von der Erde ist. Also er stellt eine Leiter auf die Erde. Und das Zweite ist, dass diese Leiter, lest mal ganz genau, ihre Spitze rührt an den Himmel. Das ist doch wieder geheimnisvoll, ja? Also auf der Erde steht sie, das kann man gut sehen. Aber was den Himmel angeht, da wissen wir so wenig drüber. Und da sagt Gott, weißt du, das ist mit der Leiter etwas Geheimnisvolles. Was den Himmel angeht, da rührt diese Leiter den Himmel. Und wenn ihr 1. Mose 9 studiert, dann lest ihr zum Beispiel von dem Turmbau zu Babel. Immer schon haben die Leute versucht, eine Leiter zu bauen, die eben von der Erde bis in den Himmel reicht. Und haben sie es geschafft? Sie haben es nicht geschafft. Es gab immer diese Distanz. Da kam keiner hin. Es sei denn, jemand vom Himmel unternimmt eine Initiative und erstellt eine Leiter auf die Erde. Und die Leiter ist so lang, dass sie die Spitze des Himmels berührt. Und jetzt lasst uns mal weitergehen nach Johannes 1, Vers 51. Und da ist ein Vers, der irgendwie wie so eine Lösung ist. Ja, macht ihr schon mal Kreuzworträtsel, sondern wenn ihr nichts zu tun habt? Wahrscheinlich nicht. Ihr guckt Bundesliga. Bei Kreuzworträtseln finde ich es immer schön, wenn man die letzte Seite hat, wo die Lösungen sind. Ja? Die mache ich immer zuerst und dann mache ich vorne weiter. Und das Neue Testament ist ja oft so wie ein Lösungsblatt für das Alte Testament. Wer hätte denn von euch gedacht in Galater 3, dass zum Beispiel dass Sarah und Hagar Vorbilder von Prinzipien aus dem Alten Testament sind, vom Gesetz und von der Freiheit? Wärt ihr drauf gekommen? Ich will jetzt mal keinen persönlich ansprechen hier, aber... Also ich wäre nicht drauf gekommen. Und ich bin sehr froh, dass ich Galater 3 habe und dass Gott mir in Galater 3 mitteilt, weißt du was? Die Sarah und die Hagar, die stehen für ein Prinzip, nämlich das Prinzip der Freiheit und des Gesetzes. Okay. Und hier in Johannes 1, Vers 51 steht doch ein ganz eigenartiger Vers. Da steht, und der Herr Jesus, spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, siehe... Ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das kommt dann irgendwie bekannt vor. Da denkst du, heißt Christoph. Christoph denkt sofort an Jakob. Warum erzählt der Herr das plötzlich in Johannes 1? Und Johannes 1 ist ja so ein super Kapitel, wenn ihr jetzt vor Weihnachten noch nichts zu tun habt. Ihr habt die Weihnachtsgeschenke heute alle am Büchertisch gekauft. Die Sorgen seid ihr alle los. Ihr könnt jetzt nochmal in Ruhe Bibelstudium machen und ihr studiert Johannes 1. Und Johannes 1 ist so ein Knüller in der Bibel, weil Johannes 1 ganz viele Namen Gottes in diesem einen Kapitel drin hat. Das ist wie eine Visitenkarte Gottes. Das Wort, das wahrhaftige Licht, der Kommende, das Lamm Gottes, der Lehrer, der Messias, der Sohn Gottes, der König Israels, Jesus von Nazareth. Das sind seine ganzen Titel, die sind alle geballt in diesem einen Kapitel. Und dann steht am Ende von dem Kapitel ein total interessanter Vers, dass nämlich dieser Gott in seiner unterschiedlichen Erscheinungsform, dass der irgendwie diese Treppe betritt. Von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Also ich will jetzt nicht zu viel hier reinlegen, aber irgendwie hat das was mit Leiter zu tun und irgendwas hat das damit zu tun, dass Gott auf die Erde kommt. Und dass nämlich dieser Gott, der das Wort ist, der das wahrhaftige Licht ist, der diese ganzen Titel hat, der macht sich klein und er kommt auf die Erde. Und er benutzt diese Leiter, diese Verheißung, die der Jakob bekommt, dass Himmel und Erde zusammengehören und Gott kommt auf die Erde. Nur mal so ein kleiner Ausflug nach Johannes 1. Die Spitze rührt an den Himmel. Gott schafft das, was die Menschen bisher vergeblich versucht haben. Und dann steht als drittes, Engel Gottes stiegen auf und nieder. Das steht auch nicht umsonst in der Bibel. Und das steht deshalb nicht umsonst in der Bibel, weil Gott damit sagen will, zwischen dem Himmel und der Erde gibt es Bewegung. Da ist irgendwie, da sind Leute unterwegs. Und die Engel, die werden in Hebräer 1, dem letzten Vers, als dienstbare Geister oder auf Deutsch Buftis oder wie auch immer. Und die sind ausgesandt zum Dienste derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Das heißt, das bist du. Und weil du auf der Erde bist und weil du Gott wertvoll bist, setzt Gott Leute in Bewegung, die irgendetwas machen, die für irgendetwas sorgen. Darf ich euch mal eine schöne Geschichte erzählen von einem Engel? Vielleicht kennen von euch einige schon die Geschichte, aber das macht nichts, ihr könnt jetzt ganz kurz mal schlafen. Wir haben bei uns einen jungen Bruder, der wollte sich taufen lassen und der bekommt dann immer eine Bibel mit Namensprägung. Und in der Zeit, wo er sich taufen lassen wollte, hat bei uns die Post gestreikt. Das war vor 3-4 Jahren oder 2-3 Jahren. Und es kamen keine Pakete. 4 Wochen lang. Und da habe ich so zu dem gesagt, du, das geht jetzt nicht. Und wir haben die Bibel weggeschickt und die soll geprägt werden, weil die nicht kommt. Du wirst natürlich trotzdem getauft, kriegst deine Bibel halt später. Und dann ist Folgendes passiert, dass er am Sonntag um 2:30 getauft werden sollte, bei uns im See. Und um 2 komme ich bei mir aus der Tür. Wenn ich bei mir aus der Tür rausgehe, da gucke ich immer so eine Allee runter. Und da kommt Sonntag um 14 Uhr ein gelbes Auto. VW-Bus. Da dachte ich erst, wahrscheinlich bin ich nicht ganz helle, das kommt bei mir öfters vor. Oder ich bin nicht richtig wach. Jedenfalls kam es immer näher und es war wirklich ein Postauto. Und dann fuhr es direkt bis vor unsere Tür. Und da gucke ich durch die Scheibe in das Postauto Und wir haben als Verlag und als Privatleute, also privat kriegen wir nicht so viele Pakete, wir sind weiterhin offen für Care-Pakete. Und dann vielleicht 80 oder 90 Pakete hatten wir Außenstelle. Und die hätten wir eigentlich alle kriegen können. Und dann gucke ich in das Auto rein und da ist im Auto ein Paket drin. Und ich habe sofort gesehen, das Paket hat die Größe von der Bibel. Und dann steigt ein Mann aus, den ich nicht kannte. Und er guckt mich auch komisch an und ich habe ihn auch komisch angeguckt. Und da habe ich gesagt, was machen Sie denn am Sonntag um 14 Uhr mit dem Postauto hier? Und da sagt er einen Satz zu mir, man hat mich geschickt. Und dann geht er hinter und macht die Klappe auf und holt das Paket raus, drückt mir das Paket in die Hand. Ich mache das Paket auf. Es war Sonntag um 14 Uhr und da lag die Bibel drin. Und dann habe ich die Bibel geschnappt und ich habe wirklich geheult und ich bin zu dem Jonathan gerannt und habe dem Jonathan gesagt, du, Gott, es ist so wichtig, dass du dich taufen lässt, dass er so ein armes Würstchen losgeschickt hat. Und dem muss auch noch Sonntagszuschlag gezahlt werden. Und der musste jetzt wegen einem Paket durch die herrliche Uckermark fahren, um das Paket zu uns zu bringen. Und ich habe dann noch gedacht, naja, Flügel trägt er nicht. Fragt mich bitte nicht, wie das passiert ist. Ich habe dafür nur eine Erklärung. Und die Erklärung ist die Leiter. Auf der Leiter sind Leute unterwegs. Engel Gottes, pausenlos, zum Dienste derer Willen, die Seligkeit ererben sollen. Und für mich war das sehr ergreifend, dass der Jonathan eine halbe Stunde später getauft wurde und seine Bibel bekam. Und ein halbes Jahr später wurde er schwer, schwer krank und war dem Tode nahe und ist jetzt wieder gesund. Er hat so schwere Dinge erlebt in seinem Leben. Und ich habe gedacht, das hat ja Gott alles schon gewusst, was mit dem mal passieren würde. Als ob er ihm so ein Ausrufezeichen schickt, so ein Zeichen schickt und sagt, Junge, ich hab dich im Auge und das ist mir doch nicht egal, ob du die Nummer 49 da bist, der da getauft wird, oder die Nummer 51. Ich werde dafür sorgen, wenn du halb drei getauft wirst, dass um zwei deine Bibel da ist. Und das hat uns alle unglaublich ermutigt. Und an solchen Momenten, dann wurde mir immer klar, warum rechne ich nicht mehr mit dem Himmel? Gott sagt jetzt zu Jakob, Jakob, du wirst noch so schräge Sachen in deinem Leben erleben. So vieles wird dir noch begegnen. Aber vergiss eins nicht, dass die Erde und der Himmel, die gehören zusammen. Und das ist auch heute noch so. Und ich habe die Befürchtung, dass wir als Christen Erdmännchen geworden sind. Wir sind im Wesentlichen mit uns, mit unseren ganzen Problemen, mit unseren, wie wir so sagen, irdischen Sachen beschäftigt, aber wir rechnen so wenig, so fest mit dem Himmel. Und das scheint Gott wichtig gewesen zu sein, dass er das dem Jakob beibringen wollte, dass er sagt, dein Leben ist ein Leben auf der Leiter. Und kapiere bitte, dass es die Erde gibt und dass es den Himmel gibt. Und jetzt müssen wir mal einen ganz kleinen Ausflug noch machen zu dem Himmel. Also, bei mir war das früher immer so, wenn so alte Brüder wie ich anfingen mit dem Himmel, dann dachte ich, okay, das sind Leute, die sparen auf ihr zweites Hörgerät, die haben künstliches Knie, die haben nichts mehr zu erwarten, die warten eben noch auf den Tod und dann fängt man an, über den Himmel zu reden. Ja, jetzt kann ich nicht leugnen, dass ich nicht mehr ganz jung bin, aber Hörgerät habe ich noch nicht und kommt vielleicht noch und so. Aber das ist ja nicht der Punkt. Das ist ja auch nicht der Punkt bei Jakob. Jakob träumt das ja auch nicht, als er 84 ist, sondern er träumt das, als er mal umgerechnet 18,5 ist. Gott will dir als Jugendlicher klar machen, dein Leben findet zwischen Himmel und Erde statt. Und beides ist eine Realität. Und ich empfehle euch, gewöhnt euch an, in den Realitäten zu leben. Und der Himmel ist eine Realität. Dass im Himmel ein Mensch ist, Jesus Christus, das ist eine Realität. Dass er mal hier auf der Erde war und dass er hier gestorben ist, am Kreuz, auf Golgatha, das ist doch eine Realität. Und dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er jetzt im Himmel ist. Und dass der Jakob etwas träumt, dass er sagt, deine Dinge, die du hier auf der Erde zu erledigen hast, die haben etwas mit dem Himmel zu tun. Das gibt deinem Leben doch eine neue Ausdehnung, eine ganz neue Qualität. Also für mich war das war irgendwie, als wenn mir jemand die Augen öffnet. Ich möchte euch mal eine Geschichte lesen in 2. Könige 6. Da gibt es so eine Begebenheit, die illustriert das sehr schön, was hier mit dem Jakob passiert. Da ist der Elisa. Und da ist der König von Syrien und er macht Krieg. Und dann steht in 2. Könige 6, Vers 14, da sandte er Rosse und Wagen dorthin, ein starkes Heer, und sie kamen des Nachts und umzingelten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne doch seine Augen. Schick ihn zum Kraftstoff, dass er sehe. Könnt ihr das verstehen? Da stehen zwei Männer nebeneinander. Die sehen mit ihren normalen Augen genau dasselbe. Aber dann sagt der eine, ich sehe ja viel mehr als der. Und dann betet er die ganze Zeit, öffnet ihm doch mal die Augen. Und das sind ganz viele Gebete vor dem Kraftstoff, dass wir zusammen gebetet haben, dass der Herr mal unsere Augen alle aufmacht. Und deswegen bin ich hier, um euch zu sagen, dass die Realität ist der Himmel. Und ihr habt ja auch keine Ahnung, wann wir da hingehen, ob das in Kürze sein wird. Wir warten alle auf die Entrückung. Aber solange, wie wir hier noch auf der Erde leben, wollen wir doch so leben, dass wir die Realität des Himmels zur Kenntnis nehmen. Und über die Realität des Himmels würde ich gerne mit euch mal noch 10 Minuten erzählen, was das denn für mich bedeutet. Was das überhaupt bedeutet, in einer dermaßenen Dimension zu leben. Es gab mal einen geschätzten Bibelausleger, William Kelly, der war sehr gescheit, hatte eine gigantische Karriere vor sich in England und die hat er dann aufgegeben, hat seine ganze Bibliothek an den Nagel gehängt und dann kam einer zu ihm und sagte, Mr. Kelly, wenn Sie wüssten, was Sie in dieser Welt noch werden könnten, und dann sagt er zu ihm, Moment mal, in welcher Welt? Und da konnte der andere den überhaupt nicht verstehen. Er sagt, Freund, von welcher Welt reden wir denn? In welcher Welt soll ich denn irgendwas werden? Wenn ich wählen kann, in dieser Welt was zu werden oder in der anderen Welt was zu werden, dann ist doch meine Entscheidung ganz klar. Ich möchte in der anderen Welt was werden. Und das Geniale an unserem Leben ist jetzt, dein Leben auf der Erde bestimmt die Qualität deines Lebens im Himmel. Gott hat dir vielleicht 74 Jahre zugedacht. Ja? Also seid nicht traurig, vielleicht lebt er noch ein bisschen. Also ich habe vielleicht noch 10 Jahre oder 5. Dann ist die Sache zu Ende, das wissen wir doch alle. Und mein Leben auf der Erde besitzt aber eine besondere Qualität. Und die Qualität ist, was ich hier mache, wenn ich es für den Herrn tue, werde ich es im Himmel wiederfinden. Wenn mir jemand hier ein Glas Wasser hinstellt, ich weiß nicht, wer es war, Gott sagt, ich werde das alles aufschreiben. Ich war mal in einer russlanddeutschen Gemeinde, da habe ich das so betont. Ich sage, das ist ganz wichtig, dass man dem Prediger immer ein Glas Wasser hinstellt, weil Gott nimmt Notiz davon. Dann bei der zweiten Einheit standen da 8 Gläser und da habe ich mich dann gefreut, dass die alle richtig in Fahrt gekommen sind. Also Prost. Das ist ja nicht, dass du irgendwo grandios predigen musst oder weniger grandios, sondern das ist ja einfach nur, dass du einen Job machst, den Gott dir gibt und dass du ihn für Gott machst. Hier sitzen sehr viele Mädchen und vielleicht werdet ihr alle in Kürze heiraten. Ihr bekommt Aufgaben, in welcher Form auch immer, in eurer Ehe, in eurer Familie. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig es ist, wenn ihr Kinder für Gott aufzieht? Wie Gott das bewertet? Was Gott für ein Ausrufezeichen dahinsetzt? Wir müssen wieder mal die Dinge, die wir hier auf der Erde tun, mit den Augen Gottes bewerten und das Qualitätsmerkmal Gottes mal darüber laufen lassen. Was ist denn wirklich wichtig? Also ich bin so fasziniert von dem Elisa, dass er dann neben seinem Knecht steht und sagt, Herr, mach doch mal die Augen auf. Ich finde das so witzig, ja? Also der Elisa sieht schon die ganzen Heere und dann öffnet Gott die Augen von dem, wahrscheinlich war es Gehasi, und dann sieht er, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Kann es sein, dass du noch mit zuen Augen rumläufst? Ja, du hast dich bekehrt, mal irgendwann, warum auch immer. Und du gehst in die Gemeinde und du betrachtest das Christsein als ein notwendiges Übel. Und dann kann ich dir nur empfehlen, hör auf damit. Das ist alles Quatsch. Christsein ist eine Liebesbeziehung. Christsein ist, du hast kapiert, dass dich jemand liebt und du liebst ihn wieder. Und da gibt es nichts mit Qual oder mit Druck oder irgendwas. Also du wirst leiden, keine Frage. Ich habe ein großes Fragezeichen hinter unserem christlichen Hedonismus. Wir werden leiden, auf jeden Fall. Aber es ist Leiden für Christus. Aber diese Nachfolge, die macht uns große Freude. Und wir haben eine Perspektive. Wir haben doch einen Horizont. Wir sitzen alle unter derselben Wolke, aber wir haben unterschiedliche Horizonte. Und der Elisa betet, öffne doch einfach mal die Augen. Macht das doch mal, dass der das mal erlebt. Und dann öffnet er dem die Augen. Und könnt ihr euch die Augen von dem Gehasi vorstellen? Also da haben keine Haftschalen reingepasst. Die waren einfach so groß. Was ist das denn? Das sind ja Heere von Leuten. Und ich habe es nicht gewusst. Der Teufel ist im Himmel und er klopft wieder beim Sekretär von Gott und er sagt, komm, wir machen mal was mit dem Hiob. Nein, umgekehrt. Gott klopft bei dem Teufel und er sagt, hast du schon gesehen? Hiob, das ist ein Knüller. Vollkommen rechtschaffen. Und dann sagt der Teufel, ich würde ja gerne an dem mal ran. Aber es geht so schlecht. Was steht genau da? Du hast alles, was er hat, eingezäunt. Weißt du das? Dass Gott Dinge in deinem Leben eingezäunt hat, ohne dass du eine Ahnung davon hast. Dass Gott Zäune gebaut hat, die du nicht siehst in deinem Leben. Dass Gott Gefahren von dir abgewendet hast, von denen du nie eine Ahnung gehabt hast. Ist dir klar, dass Gott dein Leben führt, dass der Regisseur deines Lebens im Himmel sitzt? Und dass das nicht irgendwie eine Fantasie ist oder dass hier der Günschel ist, der irgendwie durchgeknallt ist und irgendwie abgehoben hat. Ich möchte überhaupt nicht abgehoben sein. Ich möchte einfach nur, dass wir realistisch leben. Und realistisch leben wir, wenn wir akzeptieren, dass es die Erde gibt und dass es den Himmel gibt. Und dass beides zusammengehört. Und dann kannst du Dinge tun, die du ohne Gott nicht tun konntest. Der Herr stand über ihr. Und am Ende sagt der Jakob, vielleicht können wir den Vers auch noch lesen, in 1. Mose 28, Vers 16, fürwahr, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Das ist doch herrlich, oder? Also Jakob sagt, ne, jetzt habe ich was erlebt, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und du fährst heute Abend nach Hause und du sagst dir, das habe ich noch nicht gewusst. Also das habe ich nicht gewusst, dass die Erde und der Himmel zusammengehören. Und wenn das so ist, wenn es zwischen der Erde und dem Himmel eine Leiter gibt, dann eröffnet dir das ja unglaubliche Möglichkeiten, oder? Und darüber würde ich gerne im letzten Teil heute noch mit euch reden. Dann kommt eine Verheißung und die Verheißung ist bedingungslos, allumfassend und diese Verheißung hat ein Ziel. Und das finde ich so wichtig. Wenn Gott uns Geschenke gibt, wenn Gott uns Verheißungen gibt, dann gibt er uns die, damit wir ein Segen werden für andere. In der Pause sprach mich einer an, ein Mann, was er denn beachten müsste, wenn er heiraten wollte. Und ich kann nur allen jungen Männern sagen, die sich mit dem waghalsigen Gedanken tragen zu heiraten, was ihr vor allen Dingen beachten müsst, ist, dass ihr daran denkt, dass ihr alles Egoisten seid und dass ihr irgendwie versucht, euren Egoismus abzulegen. Das wird euch nicht gelingen, also mir ist es noch nicht ganz gelungen. Aber dass ihr überhaupt mal im Blick habt, wenn ihr eine Beziehung beginnen wollt, dann geht es nicht darum, dass ihr glücklich werdet, sondern dass der andere glücklich wird. Darf man das mal so platt sagen? Und wenn ihr das kapiert habt, dann könnt ihr fröhlich auf die Balls zuschreiten. Aber wenn ihr das nicht kapiert habt, wenn ihr denkt, ihr könntet eine Beziehung anfangen, um eure ganzen Probleme zu lösen, dann werdet ihr viel mehr Probleme haben als vorher. Eine Beziehung löst keine Probleme, sondern löst eure Probleme vorher und beginnt dann eine Beziehung. Das ist besser. Und lernt vor allen Dingen, dass ihr, wenn ihr euch bekehrt, keine Egoisten mehr seid. Vielleicht können wir mal einen Vers zusammenlesen aus 2. Korinther 5, Vers 15. Der bringt das auf den Punkt. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das ist für mich fast der wichtigste Vers im Neuen Testament. Dass wir das endlich mal kapieren, dass wir einen Herrn haben, der für uns gestorben ist und der ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern damit wir dem leben, der für uns gestorben ist. Und wenn wir das ansatzweise lernen, dass wir für Gott leben, dann werden wir auch für den anderen leben. Dann sind wir in der Lage, eine Beziehung zu führen. So, was lernen wir jetzt aus 1. Mose 28? Erste Lektion, lerne Realitäten anzuerkennen. Lerne Realitäten anzuerkennen. Und die Realität, die du wissen musst, ist, dass es den Himmel gibt. Und dass der Himmel eine Realität ist, auch wenn du ihn noch nicht mit deinen natürlichen Augen gesehen hast. Im Himmel ist dein Herr. Er liebt dich, er führt dich, er lenkt dein Leben. Und genau das erlebt ja der Jakob. Wenn ich Jakobs Leben jetzt mal Revue passieren lasse, was der noch alles erlebt hat mit seinen Söhnen, mit dem Josef, als der nach Ägypten gebracht wurde, wie Gott das alles vorbereitet hat, dass dann eines Tages der Jakob vor dem Pharao steht und dass er sogar in 1. Mose 48 seine Enkel segnet und dass er im Glauben über seinem Sohn Josef steht, indem er seine Hände kreuzt und der Josef ganz aufgeregt ankommt, der Papa, pass auf, du bist ein bisschen alt, du machst einen Fehler. Da sagt er, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es, ich mache keinen Fehler. Wenn Jakob das schon alles überblickt hätte, dann hätte er verstanden, warum er damals auf diesem Stein diesen Traum gehabt hätte. Er hätte dann verstanden, dass Gott seine Wege geführt und gesteuert hat. Und ihr werdet das wahrscheinlich alle zusagen, auch wenn ihr noch gar nicht so alt seid. Das, was ihr bisher in eurem Leben erlebt habt, ist doch Führung Gottes. Da hat doch Gott seine Hände im Spiel. Wenn ich zurückblicke, sowohl auf meine Ehe, auf meine Familie, auf meine Arbeit, das ist ohne Gott nicht vorstellbar. Das geht überhaupt nicht. Unser Leben hier auf der Erde und unser Himmel hängen so eng zusammen. Und dieser Tag, der ist wirklich dafür da, damit ich möchte gerne euren Horizont erweitern, damit wir einfach anerkennen, den Himmel gibt es. Es gibt eine Leiter, deren Spitze den Himmel berührt. Das Zweite, lerne in Abhängigkeit zu leben. Das Erste ist, lerne Realitäten anzuerkennen. Das Zweite ist, lerne in Abhängigkeiten zu leben. Denn diese Abhängigkeit bedeutet, ich bin von Gott abhängig. Das ist oft nicht so einfach. Also ich finde es viel schöner, wenn ich Sachen machen dürfte, von vornherein, wo ich wüsste, das kann ich und das mache ich. Und damit ist es gut. Aber zu predigen, das ist zum Beispiel eine Sache, da müsste ich eigentlich sagen, das kann ich nicht. Ich habe hier kein fertiges Blatt, wo ich alles ablesen kann. Ich stehe hier so wie ein armer Wicht und ich muss darauf vertrauen, dass Gott mir jetzt hilft. Und das ist eine so unangenehme Situation, dass ich das gerne tauschen würde mit irgendwas anderem. Gott macht mit uns Dinge, wo er uns in seiner Abhängigkeit behält und das ist die Leiter. Er gibt uns seine Kraft so, wie er sie braucht, wie wir sie brauchen. Drittens, nutze die Leiter. Sie reicht schon jetzt bis an den Himmel. Bittet Gott einfach oder tragt Gott eure Bitten vor, die ihr auf dem Herzen habt. Und rechnet damit, dass Gott antworten wird. Gottes Programm, viertens, sind die Menschen. Meine Wonne war bei den Menschenkindern. Wir verstehen die Erde und das Leben auf der Erde nur, wenn wir den Himmel kennen. Wir haben da vorne einen Stand zum Thema Schöpfung, Evolution. Und für mich ist es so überwältigend, dass gerade wenn man über die Schöpfung nachdenkt, man ja ziemlich schnell auf den Trichter kommt, dass man merkt, wir können die Dinge, die wir sehen, auch ohne Schöpfer nicht erklären. Wir glauben an einen Schöpfer, der die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Und wir glauben nach Hebräer 1, Vers 3 an den, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das heißt, schon die Schöpfung an sich können wir ohne den Himmel nicht verstehen. Ich glaube, es war Max Planck, der dann auf die Idee gekommen ist, dass Materie eigentlich nicht existiert. Und dann hat ein deutscher Wissenschaftler recht frustrierend Folgendes am Ende seines Lebens geschrieben: Ich habe als Physiker 50 Jahre lang mein ganzes Forschungsleben damit verbracht, zu fragen, was eigentlich hinter der Materie steckt. Das Endergebnis ist ganz einfach: Es gibt keine Materie. Ich habe somit 50 Jahre an etwas gearbeitet, was es gar nicht gibt. Das war eine erstaunliche Erfahrung. Die Menschen stehen wirklich im Moment vor einem Riesenproblem. Alles das, was sie entdecken in der Schöpfung, lässt entweder den Schluss zu, dass es einen Schöpfer gibt, vor dem ich mich dann auch demütigen muss und den ich anerkennen muss, oder ich glaube weiterhin der Lüge. Das ist die Sache, die man sich aussuchen kann. Es gibt ja einige Freunde hier, die uns nach Leipzig begleiten auf die Buchmesse. Und da hatten wir letztes Jahr ein interessantes Gespräch mit jungen Leuten. Es kamen zwei Jungs an den Messestand, sie sahen Kreatio da stehen. Und dann holten die aus und sagten, ach, sie sind wohl Kreationisten. Und das war wohl so ein ganz schlimmes Wort, gleich nach irgendwelchen terroristischen Vereinigungen. Und da habe ich immer so meinen Spaß dran. Ich sage, ja, wir sind Kreationisten. Die wollte ich immer schon mal kennenlernen. Ich sage, wunderbar, setz dich hin. Wir machen einen Kaffee und Salzstangen und dann können wir uns unterhalten. Und da haben wir uns eine Weile unterhalten. Und der hatte natürlich seine vorgefasste Meinung. Der holte nun aus und schoss aus allen Rohren. Ich sage, du, darf ich dir mal eine Frage stellen? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Also nicht so vorwurfsvoll, freundlich. Ich sage, du hast zwei Varianten. Entweder du bist eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder du bist ein Geschöpf Gottes. Bitte wählen Sie jetzt. Ja, das finde ich aber blöd. Ja, ich sage, kommt nicht von mir, das ist deine Theorie. Du musst dich jetzt entscheiden, was du sein möchtest. Ich sage, ich möchte keine sinnlose Anhäufung von Molekülen sein. Und ich sage, du bist es auch nicht so, wie du aussiehst. Ich sage, das ist ja die Frage, über die wir hier gerade sprechen. Das ist das, was du glaubst. Und du machst mir einen Vorwurf, dass ich an den Schöpfer glaube. Und schon das Wort Kreationisten ist schon so aggressiv, negativ unterlegt, da kann ich nur Wolfgang zustimmen, äußert bitte freundlich, aber bestimmt eure Überzeugung. Die Leute werden in jedem Fall überrascht sein. Ach, Sie sind so einer, der das glaubt. Ja, ich sage, was ist denn die Alternative? Woran glauben Sie denn? Es gibt ja dieses herrliche Beispiel, wo ein LKW kommt und er kippt eine Ladung Steine ab und dann muss man nur lange genug warten, denn irgendwann steht der Kölner Dom da. Die Evolutionstheorie ist eine Mischung zwischen Zeit und Zufall. Und dann sage ich zu dem anderen, ohne ihm irgendwie dumm zu kommen, Sie können weiterhin daran glauben. Glauben müssen wir sowieso beide. Aber ich glaube an einen Gott. Und je mehr man entdeckt hat in der Schöpfung, sowohl im Mikrokosmos als auch im Makrokosmos, desto mehr ist ja die Bewunderung da, dass man die Dinge überhaupt nicht auf den Punkt bringen kann. Der Himmel. Wir können die Erde ohne den Himmel nicht erklären. Und der Himmel und die Erde rutschen immer weiter zusammen. Und jetzt komme ich noch ganz zum Schluss zum Himmel. Ich weiß, dass es schwierig ist, über den Himmel zu reden. Ich habe mir die Frage auf ein Blatt Papier geschrieben, mal abends im Arbeitszimmer, was wir im Himmel haben. Und dann wollte ich anfangen zu schreiben und dann habe ich hingeschrieben, erster Punkt, Christus. Also Christus ist im Himmel. Und Christus ist die Person, die ja untrennbar mit dir verbunden ist. Darf ich dich mal fragen, was dir Christus bedeutet? Oder der Herr Jesus? Darf ich dich mal fragen, ob du an ihn glaubst? Jetzt kommt nicht die Keule. Aber vielleicht sitzt du deswegen hier, dass ich die Einladung nochmal aussprechen darf, dass du heute deine Sünden bekennst und zu dem Herrn Jesus kommst. Er steht heute immer noch da mit ausgestreckten Armen. Es gibt nichts Vernünftigeres, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Gescheiteres, es gibt nichts Passenderes. Als dass du deine Knie beugst, gehst zum Kreuz und bringst die ganzen Trümmer deines Lebens dahin und erlebst deine Heilung. Darf ich dich mal darum bitten? Ich fände es so grässlich, wenn jetzt der Herr kommen würde und hier würden noch 5 Leute rumsitzen, die dann gesagt haben, ja, wir hatten das eigentlich schon vor, wir wollten das schon irgendwie nochmal regeln, aber wir sind irgendwie nicht dazu gekommen. Es kann ja nicht sein, dass du zu dem Wichtigsten in deinem Leben überhaupt nicht kommst. Es ist ja eine Realität, dass der Herr auf der Erde war, dass er für dich gestorben ist. Das ist ja kein Märchen. Für mich ist er gestorben. Wenn ich der einzige Mensch in Deutschland wäre, der Sünder gewesen wäre, dann wäre er für mich gestorben. Das steht in Galater 2, Vers 20. Jesus der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das darf man so sagen. Es gibt eine ganz persönliche Komponente am Kreuz. Und dann fängst du ja an, so einen Menschen zu lieben. Das geht ja gar nicht anders. Wenn jemand das für dich tut, für dich stirbt, deinem Leben eine völlig neue Qualität gibt, dann lässt sich das doch nicht los. Kennt ihr die Geschichte von Zinzendorf, der mal durch eine Gemäldegalerie ging und hat er ein riesen Gemälde gesehen von der Kreuzigung und drunter stand als Unterschrift unter dem Bild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat ihn so getroffen, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Der Vater der modernen Mission geworden ist, der hat angefangen, diesen Menschen zu lieben. Und wenn du mich nach dem Himmel fragst, dann sage ich dir, im Himmel ist Christus. Und das ist für mich so eine faszinierende Person. Wir brauchen eigentlich nur über ihn reden. Der Himmel als zweites, das ist der Ort meiner Zukunft. Da werde ich die Zukunft verbringen. Bei uns in der Uckermark gibt es 0,0002% Christen. Und wenn du den normalen Uckermärker fragst und sagst ihm, Mensch, was ist denn nach dem Tod? Dann sagt mein Nachbar zu mir, Klaus, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe, Ende. Ja, ich sage, schon klar, Ende. Aber ich sage, denkst du, da passiert nichts mehr? Esau, ich gehe hin, um zu sterben. Lass mich doch in Ruhe. Und wir wissen, wir leben hier so ein paar Jahre und dann gehen wir in den Himmel. Da bringen wir die Zukunft zu. Gott hat sogar Wohnungen für uns gemacht. Eure ganzen Kölner Sorgen, alle erledigt. Wird auch nicht gekündigt wegen Eigenbedarf, sondern da dürfen wir wohnen bleiben. Und mich hat schon mal einer gefragt, Klaus, was machst du denn dann den ganzen Tag im Himmel? Und da habe ich gesagt, weißt du, frühs gehe ich zu Bach und frühstücke mit ihm. Mittags bin ich bei Luther und höre mir eine seiner Tischreden an. Und abends gehe ich zu Chapman und lasse mir die Schuhe putzen. Und 20 Uhr ist wieder Andacht mit den 1,5 Milliarden, die wir da oben sind. Andacht bei Christus. Das wird ja alles zum Glück nicht mitgeschnitten hier. Vergesst das wieder. Der Himmel, das ist für mich das pure Glück. Und mir hat mal jemand gesagt, Klaus, stell dir den schönsten Ort auf der Erde vor, den es für dich geben kann. Das ist der Himmel. Das ist nicht irgendwie eine Wolke mit einer Harfe und du weißt nicht, was du da machen sollst. Ich habe immer als Kind gedacht, bloß nicht in den Himmel. Das muss so langweilig sein. Habt ihr das auch schon mal gedacht? Das ist irgendwie so eine nebulöse Vorstellung. Was soll ich da eigentlich? Ja? Aber wenn du dann merkst, du hast dein ganzes Leben mit Christus gelebt und am Ende kommst du zu dem, an den du geglaubt hast und für den du leben wolltest. Das ist doch der Höhepunkt, oder? Und im Himmel, da gibt es auch noch Geschenke. Wir sind ja alle kurz vor Weihnachten. Es gibt ja kaum ein Kapitel, was so schwer zu verstehen ist wie Epheser 1 ab Vers 3. Aber da hat Gott so ein paar Geschenke aufgeschrieben. Und er sagt, das sind deine himmlischen Segnungen. Begeistern die dich eigentlich? Zum Beispiel Sohnschaft. Habt ihr euch schon mal über Sohnschaft gefreut? Es gibt so eine nette Geschichte von einem Jungen, der ein sehr unschönes Elternhaus hatte. Und der ging immer zu seinem Freund. Und das war ein Traum, eine Traumfamilie. Die hatten 6 Kinder, da war immer Stimmung. Die Eltern sind richtig lieb. Aber die Geschichte ist wirklich passiert. Und einer von den 6 Kindern von der schönen Familie, der ging mit dem Jungen zusammen in eine Klasse. Und dann saßen die da und sie mussten eine Arbeit schreiben. Und dann hat der Lehrer gesagt, ihr müsst diese Arbeit mit eurem Namen unterschreiben. Und dann hat dieser Junge, der so ein blödes Elternhaus hatte, einfach unterschrieben, Vorname und dann den Nachnamen der anderen Familie genommen. Dann kriegt der Lehrer die Arbeit, dann sagt er, du, das geht nicht. Das sind die Müllers und du bist der Schmidt. Du kannst nicht einfach mit Müller unterschreiben. Du bist und bleibst Schmidt. Und da hat er einen Heulkrampf gekriegt. Sagt er, warum muss ich eigentlich immer Schmidt bleiben? Ich möchte so gerne Müller sein. Und dann kam er wieder abends in die Familie Müller. Und dann haben die Kinder das erzählt und haben gesagt, du, der war heute in der Schule, Papa. Und der hatte einfach mit Müller unterschrieben. Und dann hat der Vater den einfach mal in den Arm genommen. Und dann sagt er, du kannst zum Frühstück zu uns kommen, du kannst zum Mittag zu uns kommen, du kannst zum Abendbrot zu uns kommen, du kannst auch dein Bett bei uns aufschlagen. Aber du wirst immer Schmidt bleiben, verstehst du? Und hier wohnen die Müllers. Und jetzt kommt Gott. Und jetzt sagt Gott zu dir, weißt du, In dem Moment, wo du dich bekehrst, wirst du Müller. Dann bist du mein Sohn. Wir sind nämlich aus Gott geboren. Wir haben sein Leben bekommen. Nach 2. Petrus 1, Vers 4 sind wir Teilhaber der göttlichen Natur. Und wenn du jetzt ein Sohn von Gott bist, was bist du dann auch? Alexander, du denkst doch oft praktisch. Erbe, natürlich. Brauchst du im Paderborn noch nicht viel nachdenken. Erbe. Und Gott kann dein Denken sehr gut verstehen. Er sagt, jawohl, das ist auch der nächste Punkt, den ich dir gerade sagen wollte. Du bist mein Erbe. Wir sind Gottes Erben und wir sind Miterben Christi. Und jetzt frage ich dich, ihr guckt schon ein bisschen gelangweilt und gehen zum Teil, ist euch das egal? Natürlich nicht. Das ist die Leiter. Das ist der Jugendtag. Das ist die Botschaft, dass dir die Erde und der Himmel zusammengehören. Das ist der Punkt. Dass der Himmel uns was bedeutet. Und der letzte Punkt, mit dem ich dann schließen möchte, ist, dass wir auch für den Himmel arbeiten. Wir können im Himmel Dinge bewegen. Das ist doch grandios. Darf ich euch mal was erzählen? Ich möchte gerne mal euch jungen Leuten ein Kompliment machen. Das ist jetzt keine Schleimspur. Ich meine es ehrlich. Wir haben Folgendes erlebt. Es gibt hier so ein, Gebetstreffen für Missionen in Deutschland. Und die haben sich entschlossen, in diesem Frühjahr zu uns zu kommen, auf dem Reiherhals, und ein ganzes Wochenende für die ungläubige Uckermark zu beten. Und das fand ich rührend. Freitag gebetet, Sonnabendvormittag gebetet, Sonnabendnachmittag gebetet, Sonnabendabend gebetet. Ich weiß nicht, 30 junge Leute, 40 junge Leute. Das ist doch mal eine coole Idee, ja, oder? Und dann waren die wieder weg. Wir beten seit 18 Jahren als Gemeinde, dass sich mal einer bekehrt. Und wir haben einen Bruder, der betet also ohne Schablone. Der betet manchmal so zornig und so frustriert. Herr, das kann doch nicht wahr sein. Hier kann sich doch mal einer bekehren. Da haben wir einen Evangelisten da gehabt, der hat 4000 Taschenbücher in jeden Briefkasten. Nachbarstadt. Rückmeldung? Null. Obwohl ein Aufkleber drin war mit meiner E-Mail-Adresse, Anschrift. Null. Noch nicht mal Beschwerden sind gekommen. Das hätte mich ja auch noch getröstet, aber Rückmeldung? Null. Und 4 Wochen, nachdem die jungen Leute von uns weg waren, kriege ich eine SMS auf mein Handy. Sehr geehrter Herr Günschel, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben und ich möchte, dass Sie mich so schnell wie möglich taufen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Und wahrscheinlich ist die Bekehrung auch nicht echt. Und dann habe ich die eingeladen und dann haben wir 4 Taufgespräche gehabt. Und die Frau ist ein Jahr jünger als ich. Sie war voll in der Esoterik, hat alles durch. Und dann findet sie auf ihrem Tisch zu Hause eine alte Ausgabe von Jesus, unser Schicksal. Und sie liest es und sie bekehrt sich. Und sie ist keine von den Personen, die wir alle schon an der Angel haben und wo wir gedacht haben, die müssten aber jetzt mal so irgendwie, sondern Gott hat einfach die Leiter und er ist da und er ist souverän und er macht, was er will. Aber manchmal denke ich, wenn die 40 jungen Leute nicht da gewesen wären und hätten nicht für die Uckermark gebetet, ob Gott dann die Frau gerettet hätte. Und ich möchte euch einfach mal sagen, als Älterer, wir haben so viel Freude an euch. Wir kennen so viele engagierte junge Christen. Und wir bitten euch einfach, macht weiter so. Es ist so gut. Es ist so erfrischend. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr noch mehr Feuer fangt, dass ihr nicht aufhört. Im September ist die Tochter getauft worden. Und jetzt sitzt der Mann von der Frau in der Gemeinde. Und er hört zu, und er hört zu. Und ich hoffe, ich kann euch irgendwann mal berichten, dass er sich auch noch bekehrt hat. Was wäre das für eine Freude? Und ich finde das so großartig, dass wir Alten euch ja, vielleicht mal irgendwas zurückgeben können, keine Ahnung. Aber dass wir im Moment so einen guten Draht zueinander haben dürfen, empfinde ich als ein großes Glück. Und lass uns dafür beten, dass es so bleibt, dass wir Vertrauen zueinander haben.